In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am 17. September 2020, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, Freiburg 102,3 MHz, durch Konrad. Ein Themenüberblick. Antiziganistischer Angriff im Mooswald. Gericht verurteilt die Betroffene wegen Beleidigung. Grundrechtsverletzung durch Landeserstaufnahmestelle. Mit einem Rechtsgutachten belegen die Aktion Bleiberecht und die Lea Wörtsch, dass die vom Regierungspräsidium erlassene Hausordnung der Leas in Freiburg und anderswo in Baden-Württemberg erhebliche Verletzungen der Grundrechte scheinbar legitimiert. Doch zuerst zu den Nachrichten. Deutschland übernimmt Flüchtlinge aus dem Lager Moria. Im Alleingang wird Deutschland weitere 1500 Menschen aufnehmen. In Baden-Württemberg sprach Innenminister Thomas Strobel, CDU, vor einigen Tagen davon, 50 Menschen aufzunehmen, die nach dem Brand im europäisch-griechischen Flüchtlingslager Moria schutzlos geworden waren. Mehr wären möglich. Inzwischen ist die Rede von 200 Menschen, die Baden-Württemberg aufnehmen könnte. Abschiebungen aus Baden-Württemberg nach Serbien und Nordmazedonien. Am gestrigen Mittwoch sollten aus Baden-Württemberg 87 Menschen abgeschoben werden. Geklappt hat die Sammelabschiebung bei 55 Menschen. 15 waren Kinder bis 14 Jahre. Aus Freiburg wurde niemand abgeschoben. Ebenso gab es keine Abschiebung von Menschen mit Roma-Hintergrund. Extrem rechter Kampfsportler trainiert in Räumen der Stadt Ulm. In den Seminarräumen des Gleises 44 findet seit diesem August Boxtrainings von Stark Boxing statt. Dort trainiert auch Dominik O., einer der 5 angeklagten SSV-Hooligans im aktuell laufenden Erbach-Dellmensingen-Prozess. Dort geht es um einen antiziganistischen Brandanschlag, der als Mordversuch verhandelt wird. Der komplette Artikel des Recherchekollektivs Rechte Umtriebe Ulm findet sich als Link im Nachrichtentext von Fokus Südwest auf der Webseite von Radio Dreieckland. Teures Bauland im Südwesten. Pro Quadratmeter müssen in Baden-Württemberg im Schnitt 227 Euro bezahlt werden, so das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. Das sind rund 40 Euro mehr als im deutschen Bundesdurchschnitt. Vor 10 Jahren waren die Baulandpreise bedeutend günstiger. Die Wohnungsnachfrage treibt die Preisentwicklung an. In Ballungsräumen stärker als auf dem Land. Im Westen sind die Preise hoch, im Osten vergleichsweise niedrig. Baden-Württemberg mit 227 Euro im Durchschnitt pro Quadratmeter ist teuer. Jedoch kostete im Jahr 2019 der Quadratmeter im Schnitt in Hessen 232 Euro, in Bayern 301 Euro und in Hamburg und Berlin liegen die Preise jenseits der 1.000-Euro-Grenze. Böblinger und Sindelfinger machen dicht. Eine Stunde lang sperrten Böblinger und Sindelfinger Radfahrvereine am Bahnhof den Abbiegespur. Die Radfahrer forderten bessere Radwege und fuhren in einem Korso. Währenddessen standen die Autofahrer im Stau. Der Pop-up-Radweg vor dem Sindelfinger Bahnhof, für eine Stunde erstritten, wird wohl vorerst keine Dauerlösung. Die Stadt argumentiert, dass Autofahrer nach Verringerung der Straße durch einen Radweg auf andere Straßen ausweichen und die Seitenstraßen dauerhaft mit dem Mehrverkehr überfordert seien. Beim Landtagswahlkampf benachteiligt. Kleinere Parteien im Südwesten haben Klage eingereicht, weil sie sich im Landtagswahlkampf benachteiligt fühlen. Unter anderem die Freien Wähler, die Linke, die Satirepartei Die Partei und die Piratenpartei fordern ein an die Corona-Bedingungen angepasstes Landtagswahlgesetz. Vor allem soll die Anzahl der zu sammelnden notwendigen Unterstützerunterschriften wie die Wahlzulassung gesenkt werden.
Am 18. April kam es zu einer Auseinandersetzung vor einem Discounter im Mooswald. Involviert war auch eine Redakteurin von Radio Dreieckland, eine deutsche Synthetzer. Im Laufe der verbalen Auseinandersetzung, die fast darin eskalierte, dass ein Mann einen Einkaufswagen auf sie schleuderte, fielen unter anderem die Worte »Scheiß Ausländer«, »Dass ich mir das als Deutsche gefallen lassen muss« und »Hitler hat euch vergessen«. Die Betroffene stellte Anzeige und stand gestern nun selbst vor Gericht wegen Beleidigung. Die Richterin hat während des Verfahrens mehrfach angeboten, es einzustellen. Damit hätte die Betroffene keine Vorstrafen, nur die Kosten der Anwältin hätte sie selbst zahlen müssen. Im Laufe des Verfahrens wollte die Staatsanwältin das auch nicht mehr und die Beschuldigte selbst lehnte es auch ab mit den Worten, soll der Mann dann weiter frei rumlaufen und Leute rassistisch beleidigen. Am Ende bekam die Betroffene 10 Tagessätze, A10 Euro, und die Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Wir sprachen danach noch mit Silvia von der liberalen jüdischen Geschergemeinde hier in Freiburg, die das Verfahren ebenfalls begleitete und auch eine Beratungsstelle hat und mit der Beschuldigten bereits im Kontakt war.
Wir waren hier gerade im Verfahren vom Amtsgericht wegen Beleidigung. Das ging jetzt 3 Stunden tatsächlich. Zuerst mussten wir wechseln in den größeren Saal, weil die Öffentlichkeit auch größer war als gedacht. Die Beschuldigte wurde jetzt zu 10 Tagessätzen A10 Euro verurteilt, was schon relativ wenig ist. Die Staatsanwältin hatte 15 Tagessätze A15 Euro gefordert. Die Verteidigung sagte, ich weiß, das Gericht schützt ihre Polizei, weil es war eine Aussage von einem Polizisten da, wo wir uns alle nicht so sicher waren, ob da nicht vielleicht irgendwie eine Voreingenommenheit da war.
Ja, also ich bin Silvia Schliebe von der liberalen jüdischen Gemeinde und wir haben eine Beratungsstelle zu dem Thema. Ich habe mir jetzt diese 3 Stunden auch angetan. Die Hauptbelastung kam durch die Aussage eines Polizisten, die meiner Meinung nach, und ich habe langjährige Beratungserfahrungen, auch Prozessbegleitung, so teilweise war, er konnte sich merkwürdigerweise nur genau daran erinnern, was die sogenannte Angeklagte gesagt habe, aber das auch nicht konkret und überhaupt an nichts Konkretes, was der sogenannte Ankläger gesagt hatte, obwohl es mehrere Zeugen gab, einschließlich dessen, dass der sogenannte Ankläger umfassend eingeräumt hatte, was er alles gesagt hatte, von dem ganzen Spektrum Beleidigung bis hin zu dem Wunsch, Hitler möge doch auch den Rest vergaßen. Also es war eindeutig, das hat dieser Polizist alles nicht gehört, obwohl das lautstark geschrien wurde. Von daher wäre es notwendig gewesen von der Richterin, die sehr wohlwollend versucht hat, zugunsten der sogenannten Angeklagten zu entscheiden, einfach grundsätzlich diese Widersprüche auch offiziell zur Kenntnis zu nehmen, ihm mangelnde Glaubwürdigkeit zu attestieren und diese Aussage weitgehend zu verwerfen, dann wäre man zu einem anderen Schluss gekommen. Ich denke, das ist nicht das letzte Wort, was da gefallen ist, vielleicht in dem Verfahren, aber da sind so schwere Beleidigungen selber zugegeben worden beim Gericht, die in den Bereich Volksverhetzung gehen und Ähnliches. Da geht es dann nicht um eine einfache Beleidigung und ich hoffe sehr, dass das weiter verfolgt wird. Wir werden das mit der Beratungsstelle auf jeden Fall weiter betreuen.
Die Vorsitzende sagte, ich dulde solche Äußerungen nicht. Das ist jetzt die Frage, wie das Konsequenzen hat, nicht in diesem Verfahren, wie du gerade gesagt hast. Revision und Berufung scheint hier keine Option zu sein, auch für die Verteidigerin nicht. Du hast aber angeregt, eben noch ein neues Verfahren wegen Volksverhetzung jetzt anzunehmen.
Zum einen läuft eine Privatklage gegen den, der sich hier als Ankläger aufgespielt hat. Da kann man das weiterverfolgen, das muss dann anwaltlich besprochen werden. Aber auf jeden Fall würde ich dazu raten, das, was an Äußerungen hier wiederholt wurde, also jetzt war ja nicht erstmalig, es war ja ein Geständnis, dass das so gefallen ist und auch von Dritten gehört wurde. Der Einzige, der merkwürdigerweise auf diesem rechten Ohr nichts hören konnte, war dieser Polizeibeamte. Und die Polizeibeamtin, die auch zugegen war, unter anderem, konnte leider nicht kommen. Das ist schon ein bisschen komisch. Und ich denke, man sollte rechtlich prüfen, ob man in einem neuen Verfahren, also zum einen in der Privatklage gegen den hier als Ankläger Auftretenden, nochmal nachhakt, weil Volksverhetzung ist eine Nummer heftiger als schwere Beleidigung. Ich würde sogar noch weitergehen, die Aufforderung oder die Erinnerung, Hitler hätte vergessen zu vergasen, wen auch immer, das ist Zitat kennt, ist ja bekannt, ist für mich ein Mordaufruf. Also gar nicht zynisch, ganz sachlich, es ist der Aufruf zum Mord. Wir haben gerade am 9. Oktober jetzt Halle. Da sind zwei Morde passiert, weitere Dutzende waren geplant. Nicht lange her, da haben wir die Gedenkveranstaltung ein halbes Jahr zu Hanau gemacht. Für mich ist das ein Aufruf zum Mord und wenn es da noch keinen Präzedenzfall gibt, dann wird es höchste Zeit, das zu prüfen juristisch. Und unter dem Aspekt nochmal diese merkwürdige Aussage eines deutschen Beamten, von dem ich etwas mehr Professionalität erwarte. Also es ist kein Polizeischüler im ersten Jahr, sondern schon jemand mit Titel. Müsste man mal genauer hingucken. Ja? Also wir haben seitens der jüdischen Gemeinde guten Kontakt zur Polizei. Mhm. Aber auch dort dürfte bekannt sein, es gibt die ein oder anderen Rechtsaußenausreißer. Ich meine, das ist kein Geheimnis. Und man müsste da mal nachgucken, weil das kann nicht sein. Achso, ich hatte noch was. Dieses Urteil hat ja jetzt für die sogenannte Angeklagte zu einer finanziellen Belastung geführt, die nicht unerheblich ist. Und ich würde zu einer Spende aufrufen. Wir brauchen ein paar hundert Euro, weil es kann nicht sein, dass jemand zu dieser psychischen Belastung auch noch über Jahre, auch wenn es eine geringe Strafe ist, Euro für Euro jeden Monat die finanziellen Kosten trägt. Also ein Spendenaufruf und vielleicht können wir das auch noch brauchen fürs nächste Verfahren.
Zurück zum Urteil. Da würde ich gerne wissen, was Sie davon halten, wenn eine Richterin selbst über Beleidigung zwar sagt und auch die Wörter selbst da im Gerichtssaal nennt. Sie nennt Rassismus schwerste Beleidigung. Warum muss man immer noch Euphemismus benutzen?
Also ich denke, dass das ein eigener Rechtsschutz war. Wenn sie es deutlicher gesagt hätte, sie hätte es nicht deutlicher sagen können. Und ich vermute, sie hat aus denselben Gründen wie ich angeboten, das vielleicht vorher einzustellen und eine andere Geschichte aufzumachen. Dann hätte sie möglicherweise ein Offizialdelikt eröffnen müssen. Aber wenn sie die Dinge so benannt hätte, mit den dazugehörigen Paragraphen, wäre das nochmal ein Selbstläufer gewesen. Manche Dinge kann man nicht entscheiden, ob man die anzeigt, die sind Offizialdelikte. Und vielleicht wollte sie sich das in der Situation ersparen, was ich tatsächlich nachvollziehen kann. Weil ich glaube, weder sie noch irgendwer sonst hat mit 3 Stunden und eigentlich einem Grundsatzprozess gerechnet. Und so einer relativ dreisten Teilzeitvergesslichkeit eines Polizeibeamten, ich vermute deswegen. Ja. Sie hat es deutlich genug ausgesprochen, um eine Vorlage zu liefern. Der sogenannte Ankläger hat es deutlich genug wörtlich wiederholt. Das sollte reichen. Ich denke, sie hätte Ermessensspielraum gehabt mit dieser Aussage des Polizisten, mit Glaubwürdigkeit. Ich halte diesen sogenannten Ankläger tatsächlich für glaubwürdig, ja, weil er sagt, ja okay, habe ich alles gemacht und jetzt? Vielleicht ist ihm noch nicht so ganz klar, dass das nicht legal ist, was er da alles gemacht hat. Aber bei der Richterin, meiner Meinung nach, hätte sie einen Entscheidungsspielraum gehabt zu sagen, ja, es gibt Indizien. Auf der einen Seite von der Anklage her, da gibt es mehr wie Indizien, da gibt es Geständnisse in aller Ausführlichkeit. Im Fall der sogenannten Angeklagten gibt es Indizien und sie hätte sagen können, es reicht mir nicht. Schade, dass sie es nicht gemacht hat. So, ihr Wohlwollen galt der sogenannten Angeklagten, aber schade, dass sie es nicht gemacht hat. Wahrscheinlich hat sie deswegen so sehr lange überlegt.
Ich finde es auch schade, dass jemand rassistisch beleidigt wird und dafür zahlen muss.
Es ist eine Rechtsgeschichte. Wenn sie zum Schluss kommt, die Richterin, dass die Beleidigung gefallen ist, muss sie verurteilen. Also es gibt keinen Rechtsgrundsatz, wo sie sagen kann, in dem Fall kann ich es verstehen, es ist keine Beleidigung. Das ist Strafrecht. Das ist für andere Verfahren ein Vorteil. Also das kann ich ihr nicht vorwerfen. Ich weiß gar nicht, ob ich ihr was vorwirf, weil die hatte eine schwierige Position. Aber wenn sie jetzt entschieden hätte, diese Polizeiaussage ist mir mit zu viel Widersprüchen, das wäre leicht gewesen, das hätte ein ganz anderes Urteil gegeben. Nämlich nicht wegen dem Freispruch, sondern weil in der augenblicklichen politischen Lage einem Polizisten gesagt wird, Und die andere Hälfte, ja.
Ich finde es nur merkwürdig, dass man Ende 2020 und wie Sie selbst sagen, vor kurzem Halle, Hanau und trotz allem, dass man rassistisch beleidigt wird und dafür zahlen muss.
Ja, Sie,
das finde ich ja sehr, sehr interessant.
Nur, man kann es so nicht sagen. Ja. Sie zahlt ja nicht dafür, sie zahlt, weil sie selber beleidigt hat, was eine Auslegungssache war, glaubwürdig oder nicht. Und die Richterin fand halt, sie glaubt ihm.
Dem deutschen Polizeibeamten jetzt nochmal als Nachschub. Auch die Verteidigung der Betroffenen, die zu 10 Tagessätzen verurteilt wurde wegen Beleidigung, sagte im Nachgang, die Justiz schützt ihre Polizei. Da ist dazu aufgerufen, hier mit Vorsicht zu genießen. Woran sich dieser Beamte erinnert? Er hat ja einen akkuraten Bericht verfasst, noch am gleichen Tag oder am Folgetag des Vorfalls. Nur sein Gedächtnis war dann in einigen Sachen doch etwas lückenhaft.
Ich habe jetzt hier unsere Studiogäste, wie angekündigt, von Aktion Bleiberecht und von Lea Watch. Könnt ihr euch gerade mal kurz selber vorstellen?
Ich bin die Melina von Aktion Bleiberecht.
Jo, ich bin Ben von Lea Watch.
Der Anlass für dieses Studiogespräch, also ein bisschen ausholend, es geht ja im Moment so sehr um Grundrechte. Alle diese Maßnahmen eigentlich zur Seuchenbekämpfung werden von vielen Menschen sehr als Grundrechtseingriffe gesehen. Nun gibt es Leute, die von meiner Ansicht nach wirklichen Grundrechtseingriffen betroffen sind, nämlich die Bewohnerinnen von Landeserstaufnahmenstellen. Dazu habt ihr auch ein Gutachten erstellen lassen. Was ist eigentlich eine Landeserstaufnahmestelle? Ganz kurz, ich denke, die meisten wissen das.
Also in Baden-Württemberg gibt es ein 3-gliedriges Unterbringungssystem. Und wer eigentlich nach Baden-Württemberg kommt und Asyl beantragt, kommt zuerst nach Heidelberg, da ist ein Ankunftszentrum und wird danach auf diese 4 Landeserstaufnahmeeinrichtungen verteilt. Und eigentlich finden dort da die zentralen Stationen des Asylverfahrens statt, also das Interview, die Registrierung und so weiter. Und die Bundesgesetze regeln, sind schon sehr restriktiv, weil sie eigentlich regeln, dass Menschen dort in der Regel bis zu 1,5 Jahre untergebracht werden. Manche Menschen auch ihr ganzes Asylverfahren. Außerdem unterliegen sie in den ersten 9 Monaten einem Arbeitsverbot und noch vielen anderen Restriktionen.
Ja, jetzt habt ihr dieses Gutachten anfertigen lassen, dazu auch einen offenen Brief an Stadt und Land geschrieben. Welche Einschränkungen der Grundrechte bedeutet denn die Hausordnung von der Landeserstaufnahmestelle, also der LEA?
Genau, also zuerst, um das mal kurz einzuordnen, die Hausordnung, die regelt so den Alltag von den Bewohnerinnen von der LEA. Das heißt, es ist der Punkt, wo die abstrakten Asylgesetze dann auch konkret werden und deswegen ist die auch so entscheidend. Und in der Hausordnung in der Landeserstaufnahme Freiburg, die aber auch in allen Landeserstaufnahmen Baden-Württemberg gilt, ist zum Beispiel festgehalten, dass Bewohnerinnen keinen Besuch empfangen dürfen, dass sie sich nicht politisch oder religiös äußern dürfen, dass Taschen- und Eingangskontrollen stattfinden, dass die Zimmer nicht abschließbar sind, die auch regelmäßig kontrolliert werden, oft in Begleitung von Security und oder Polizei. Und vor allem der Punkt, dass Erstaufnahmeeinrichtungen rechtlich als Wohnungen gelten, macht diese ganze Hausordnung zu einem Skandal. Also weil es gilt in Deutschland die Unverletzlichkeit der Wohnung und es gilt auch für die Zimmer in der Landeserstaufnahme.
In meine Wohnung darf die Polizei nur, wenn unmittelbar Gefahr besteht oder wenn sie einen richterlichen Hausdurchsuchungsbefehl hat. Und in der Lea, da tun die Securities einfach da so mal reinschlappen.
Genau, weil in der Hausordnung steht, dass das Regierungspräsidium das Hausrecht hat. Aber in dem Rechtsgutachten kommen die Anwältin auch zu dem Schluss, dass das eigentlich nicht zulässig ist, dass ja die Bewohnerinnen ihr Hausrecht haben. Das heißt, genau diese Praxis, die Zimmer sind nicht abschließbar und Polizei kann dort einfach vorbeikommen oder Security, das ist grundrechtswidrig.
Jetzt schreibt ihr, stattdessen zementiert die Hausordnung einen Zustand, in dem die Grenzen zwischen Recht und Unrecht verschwimmen. Die Folge ist ein rechtlicher Graubereich, der Willkür befördert. Könnt ihr das noch ein bisschen ausführen?
Ich glaube, wenn wir gerade bei diesen Zimmerkontrollen bleiben, ist das Erstaunliche, dass das eben rechtlich verankert ist in einer Hausordnung, die eben von dem Regierungspräsidium erlassen wurde. Also das ist nicht einfach nur eine Praxis, sondern das ist verankert in dieser Hausordnung, wo drin steht, dass eben Security-Mitarbeiter oder Mitarbeiter von dem Betreiber die Zimmer auch bei Abwesenheit der Bewohnerin betreten dürfen. Dann kommt der Satz bei drohender Gefahr, aber dann wird das näher spezifiziert, beispielsweise bei hygienischen Mängeln oder wenn unerlaubter Besuch auf dem Zimmer ist. Und das ist, wie du es ja auch schon ausgeführt hast, einfach grundrechtswidrig, weil dafür braucht es eigentlich einen richterlichen Beschluss. Und das ist einfach dann eine Praxis, die willkürlich ist, weil sie einfach die gängigen Grundgesetze unterläuft und das eben nicht nur rein praktisch. Man muss sich, glaube ich, auch die Situation vor Augen führen, dass Geflüchtete sowieso in einer prekären Situation sind, teilweise wenig Informationen haben, welche Rechte sie in Deutschland haben und dass es dann ohnehin auch in Gemeinschaftsunterkünften häufig zu sowas kommt. Aber das Spezielle an dieser Erstaufnahmeeinrichtung ist, dass es eben auch rechtlich verankert ist von einer erlassenen Hausordnung, eben von einer staatlichen Behörde. Und das ist schon sehr erschreckend und sehr bezeichnend auch für das ganze Asylsystem.
Unerlaubter Besuch? Was soll das heißen? Ich meine, ich denke, das ist jetzt nicht im Rahmen der Hygienevorschriften erlassen worden, sondern Teil der Hausordnung schon früher. Das heißt, die Leute dürfen nicht den Besuch empfangen, den sie empfangen wollen.
Richtig. Und argumentiert wird dann mit dem Schutz und der Sicherheit, aber das ist ja auch völlig absurd. Also rein rechtlich gesehen, das ist meine Wohnung und ich habe ein Recht, dort Besuch zu empfangen. Die Wohnung ist ja auch grundrechtlich deswegen geschützt, weil das der Ort ist, wo ich mich auch erholen kann. Und das kann ich eben auch nur mit sozialen Kontakten. Und gleichzeitig ist es ja auch rein logisch, macht es keinen Sinn, wieso es zu mehr Gewalt oder zu weniger Sicherheit führen sollte, wenn die Bewohnerinnen keinen Besuch empfangen dürfen.
Ich glaube auch, die Absurdität ist dann auch, dass in der Hausordnung oder die Hausordnung legt den Bewohnerinnen nahe, ihre persönlichen Kontakte doch bitte außerhalb der Einrichtungen zu pflegen. Also nur um das auch mal die Perversität des Ganzen dann zu zeigen, wie ordnungspolitisch man da vorgeht.
Habt ihr irgendeine Begründung jemals gehört für solche restriktiven Maßnahmen? Was wird da gesagt vom Regierungspräsidium? Ich denke, es gab ja auch vorher schon Kontakte, selbst wenn es jetzt auf diesen Brief von euch wahrscheinlich noch keine Reaktion gibt.
Tatsächlich setzen wir uns ja schon lange mit der Einrichtung auseinander und wir haben auch schon einen langen Fragekatalog an das Regierungspräsidium gestellt. Wir haben auch schon ein Grundrechte-Booklet erstellt für die Geflüchteten. Bisher wurde dann eben, wie es Melina schon angedeutet hat, mit Brandschutz argumentiert, mit Sicherheit. Und das Zentrale jetzt an diesem Rechtsgutachten ist, dass wir wirklich was eindeutig in der Hand haben, dass nämlich die Hausordnung einfach grundrechtswidrig ist. Und jetzt müssen wir einfach den Druck auf diese Behörde, glaube ich, aufrechterhalten. Und ich bin selber gespannt, wie sie jetzt quasi argumentieren. Aber bisher haben sie sich da immer quasi rausgeredet, dass es im Sinne der Bewohnerinnen ist, zum Schutze. Aber ich glaube auch, wenn man sich das Gesetzgebungsverfahren und auch die Hintergründe von diesem Lager anschaut, sieht man auch eindeutig, dass es andere Funktionen hat als eine Erstaufnahme. Also eine Erstaufnahme, die über 1,5 Jahre geht, ist im wörtlichen Sinne keine Erstaufnahme mehr. Und zum Beispiel diese Besuchsregulierungen dienen auch eindeutig dazu, diese Menschen zu isolieren. Und das ist auch eine ganz klare Funktion von diesen Einrichtungen, dass sie eben den Kontakt zu der allgemeinen Bevölkerung quasi verhindern. Weil klar ist, je mehr die Menschen Kontakt haben, desto schwieriger sind sie auch abzuschieben. Und das ist, glaube ich, die Funktion, die man da versucht, in diese Hausordnung reinzugießen. Und das so kommt, glaube ich, dann auch so krude Regelungen zustande.
Und auch die offizielle Begründung, dass es um einen reibungslosen Ablauf geht, muss man sich ja auch klar machen, was heißt ein reibungsloser Ablauf für so eine Behörde. Und es ist natürlich, die Geflüchteten so schnell und so effektiv wie möglich zu registrieren und gegebenenfalls abschieben zu können. Und das ist, auch wie Ben gerade gesagt hat, die Funktion von diesen Lagersystemen, weswegen es diese repressiven Maßnahmen auch gibt.
Und andererseits wird ja die Abwehr von Zuzug immer damit begründet, dass sich ja die Leute nicht integrieren und dadurch ein Problem darstellen. Und gerade dieses Integrieren wird ja dann systematisch über einen längeren Zeitraum verhindert.
Das ist schon auch erstaunlich, dass man ja gerade bei Geflüchteten dann häufig eine mangelnde Rechtsstaatlichkeit beklagt und dann in den eigenen Ordnungen, die man erlässt, sie einfach radikal missachtet. Und das ist schon auch bezeichnend einfach insgesamt im Umgang mit Geflüchteten, wie man in Deutschland eben mit Geflüchteten umgeht.
Was wäre jetzt die Lösung? Eine neue Hausordnung wahrscheinlich auf alle Fälle, aber auch vielleicht weniger Aufenthalt in der Lehr, weniger erzwungenen Aufenthalt, mehr Verteilung.
Ne, also wenn man das ernst nehmen würde und die Hausordnung mal so umgestaltet, dass diese ganzen Rechtsbrüche nicht stattfinden, dann macht auch das System von Erstaufnahmelager gar keinen Sinn mehr. Aber es lebt ja gerade davon, von diesen rechtlichen Graubereichen, wo Willkür herrschen kann, wo eine effektive Überwachung möglich ist. Wenn jetzt plötzlich die Leute ihre Zimmer abschließen könnten, wenn sie nicht mehr kontrolliert werden würden am Eingang, wenn sie Besuch empfangen dürften, wenn Menschen einfach auf dieses Gelände draufgehen könnten, ja, dann würde auch dieses Lager gar keinen Sinn mehr machen.
Ja, um das vielleicht auch nochmal konkret zu machen, wir haben einen offenen Brief an das Land formuliert und da auch nochmal konkret gefordert, dass sie, es gibt eine Öffnungsklausel im Asylgesetz, dass die Länder auch entscheiden können, Menschen früher aus der Erstaufnahme unterzubringen. Und da war die Forderung, einfach diese Öffnungsklausel zu nutzen und Menschen spätestens nach 3 Monaten zu entlassen. Und auch an die Stadt Freiburg, die sich einfach von der Pflicht entledigt, Geflüchtete einfach menschenwürdig unzubringen, da Druck auszuüben. Es gibt im nächsten Jahr eine Evaluation, wo der Vertrag zwischen Stadt und Land evaluiert wird, dass man da einfach die Handlungsspielräume, die einfach auch da sind, die trotz dieser massiven Restriktionen bereits schon in den Gesetzen festgelegt ist, doch da sind, dass man die einfach nutzt.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 17. September 2020, zusammengestellt bei Radio Dreieckland Freiburg 102,3 MHz durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung für alle, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Uccidi di Marsio lublu tja Bytja druhi ne lubili hop Uccidi di poporvaju tja Bytja druhi ne lubili hop Uccidi di poporvaju tja Uccidi di Marsenko dana Uccidi di Marsenko dana Pustiš mene do sto doli hop Uccidi di tebi se načuvala Pustiš mene do sto doli Obširili te bis to čuvala Didi, mamka kluczy wzięła Daj mi to i sto doleńki Hop, shididi, te ja odczuwała Daj mi to i sto doleńki Hop, shididi, te ja odczuwała Hop, shididi, ja tobie nie wierzę Hop, shididi, ja tobie nie wierzę No, czuwali dwa legini Hop, shididi, na twoim podwirju Noczowali dwa legini, obszydili na twoim podwirju. ситуація. Хопші дириди, марсі боюся. Бо за тою марічкою, хопші дириди, всі легіні б'ються. Бо за тою марічкою, хопші дириди, всі легіні б'ються. Хопші дириди, марсю люблю'я. Хопші дириди, марсю люблю'я. Ти другі не любили, хопші дириди, по парубах. Ти другий не любив.